Dann halt nicht in Vollscreen. Genau, hi, ich bin Nate und wie schon eben erwähnt, musste ich mal ein paar mehr User Identities zum PGP-Key hinzufügen und habe mich da mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt, was man so tun kann, wenn man nicht einfach nur einen Default-Key generiert, sondern welche Optionen es da gibt und warum ein Default-Key teilweise nicht ganz so sinnvoll ist. Erstmal am Anfang, wer von euch hat PGP mindestens einmal verwendet? Okay, das sind sehr, sehr viele Hände. Wer verwendet es regelmäßig? Auch schon relativ viele. Ja, ich höre schon, was das in die Richtung geht. Wer hat mit Red Hat oder Debian-based Systeme? Ja, ein paar mehr. Ich hatte das letzt bei meinem Distro-Update von Fedora, dass mir sowas geprintet worden ist, wo ich irgendwie so ein Fingerprint bestätigen sollte, dass es gut ist. Kommen wir noch zu im weiteren Verlauf. Dadurch, dass es hauptsächlich ums Thema geht, so mit dem eigenen Key umgehen. Wer hat einen eigenen GPT-Key? Auch doch relativ viele. Wer hat so viele von denen? Ja, auch einige. Und jetzt die Gretchenfrage da. Wer hat schon mal einen Private Key verloren? Ja, gibt doch schon einige. Und passiert manchmal schneller, als einem lieb ist. Also PGP wird ursprünglich halt zur, kann man für E-Mail-Verschlüsselung einsetzen. So sieht eine wichtige Nachricht aus, wenn sie als E-Mail versendet wird. Ist hoffentlich transportverschlüsselt, aber auf den Mail-Servern liegt sie da so und admin kann sie lesen. Man hat auch keine Verifikation, dass die Mail wirklich von der Person kommt, die sie zu sein scheint. Auf dem letzten C3 wurde die SMTP-Smuggling-Lücke vorgestellt. Und wenn man jetzt das Ganze mit PGP draufhaut, sieht es dann ungefähr so aus. Ich erwarte jetzt nicht, dass ihr es alle lösen könnt, aber so, man hat dann halt so eine Message, die dann signiert und encrypted ist. Und das Ganze basiert halt auf Public Key Cryptography. Prinzipiell Public Key Cryptography kann man sich ganz gut verdeutlichen. Macht einen Public Key, den symbolisiere ich jetzt hier mal mit diesem offenen Schloss. Das heißt, jedem, den ich das Schloss gebe, kann das Schloss prinzipiell schließen. Aber es kann niemand anderes, außer die Person hat den Schlüssel, öffnen. Und wenn ich jetzt eine Nachricht verschicken will, kann ich die, halt in einer, entsprechend in PGP reinschmeißen und, wenn mir jemand schicken will und erstmal symbolisch das Ganze verschlüsseln. Wenn die Nachricht bei mir ankommt, habe ich den Private Key. Damit kann ich das Schloss öffnen. Und komme an die Nachricht ran. Gut. Und das ist so die Grundlage für das, was PGP-Keys an sich sind. Die sind aufgebaut, indem es einmal einen Main-Key gibt und der Main-Key und User-Identities sowie sogenannte Sub-Keys, was das sind, sehen wir noch, sind halt mit Signaturen verbunden, dass man weiß, okay, dieser Sub-Key oder diese User-ID gehört zu diesem Main-Public-Private-Key-Pair. Das sind Blöcke und man kann prinzipiell beliebige Public-Keys, Public-Sub-Keys und UUIDs im Key hinzufügen. wenn man halt den Private Key zu diesem Public Key hat und diese Signaturen erstellen kann. Wenn man sich mal anschaut, wie so ein GPG-Home aussieht, hat man dann irgendwie so eine Pub-Bring-File. Das war nicht geplant. Upsala. Da sind die ganzen Public Keyings, die ich irgendwie von jemandem bekommen habe, importiert habe, um zum Beispiel zu verifizieren, dass mein Fedora-Image, das ich gerade runtergeladen hat, korrekt ist und nicht mir irgendwas untergeschoben hat, was ja kein echtes Fedora-Image ist, sondern vielleicht Malware enthält oder so. Prinzipiell setzt PGP bzw. GPG auf ein Modell, das sich Web of Trust nennt, um zu ermitteln, welchen Signaturen ich traue. Dadurch, dass es kein allgemeiner Talk über GPG ist, werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Prinzipiell gibt es noch das Directory mit Revocation Certificates. Die sind relevant, falls man den Private Key verloren hat. Das werden wir auch am Ende noch näher sehen. Und relativ wichtig, das Private Key Directory. Da sind die ganzen Private Keys drin und die solltet nur ihr haben und niemand sonst. Und ihr solltet auch sicher gehen, dass ihr die backupt. Als ich bei mir geschaut habe, okay, was ich backupen muss, ist mir aufgefallen, dass in der Manpage das Directory zu GPG nicht erwähnt war, sondern nur das Pub-Key-Ring. Und da stand irgendwas drin, hier sind die Keys drin. Und mir war beinahe komplett durch die Lappen gegangen, dass ich die Private Keys nicht sicher. Gut. Dann ist das eine, will ich euch nicht weiter mit Tui vollschwätzen, sondern das praktisch demonstrieren. Da ist ein Fenster. Und da ist mein anderes. Perfekt. Wenn man jetzt anfängt und für irgendwas einen GPG-Key braucht, findet man bei Google relativ schnell sowas okay. Was nutzen wir GPG? Genkey. Und dann bekomme ich einen. Das sollte an sich hier zu sehen sein. Bekomme ich dann das Genkey. Und dann frage ich GPG erstmal, okay, was ist mein Name? Bob, hab eine E-Mail-Adresse. Passen diese Daten, die ich angegeben habe? Boah, sieht okay aus. Dann sollte ich meinen Private Key mit einer Passphrase sichern. Weil es garantiert hier irgendwann mal zum Vertipper kommt, lasse ich das jetzt in der Demo weg. Gebt aber Acht auf eure Private Keys und nutzt eine sichere Passphrase oder irgendwas, um eure Keys zu verwalten. So. Dann habe ich hier einen Key generiert. Beziehungsweise. Sieht man jetzt hier. Das ist der Key vom Bob. Ich habe Ultimate Trust in dem, weil es mein eigener Key ist. Und man sieht, ich habe hier dieses SC. Das bedeutet, es ist ein Key, der für Signing und das Sign weiterer Subkeys verwendet werden kann. Und der läuft in 3 Jahren aus. Des Weiteren habe ich hier einen Key mit hier dem E. Das ist ein Encryption-Subkey. Und der ist dafür da, um, wie der Name schon sagt, Sachen zu verschlüsseln. Und auch der läuft in 3 Jahren aus. Heißt, wenn ich jetzt anfange und mehrere E-Mail-Adressen habe oder den Key jetzt länger brauche als nur 3 Jahre, habe ich dann für jede E-Mail-Adresse einen Key und alle 3 Jahre habe ich einen neuen Key und das kann sich relativ schnell aufsummieren. Und ich will vielleicht auch noch alte E-Mails lesen, also ich brauche die alten Keys ja immer noch. Und da kann man ein bisschen mehr machen, das wechselt nicht die Tabs. Den Key, sag ich mal, den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Und dafür gibt es dann den Fullgen-Key-Command. Und der fragt mich tatsächlich schon mal mehr. Erstmal, was will ich überhaupt für einen Key haben? Also soll das ein RSA-Key sein? Soll das ein Lyctive-Curve-Key sein? Also welche Art von Kryptographie verwendet werden soll? Ob man mit dem nur signieren soll oder ob man mit dem Signieren unverschlüsseln soll? Und in dem Fall will ich jetzt hier erstmal nur einen Key zum Signen haben. Dann werde ich gefragt, welche Kryptographie ich haben will, also auf welcher elliptischen Kurve die Kryptographie gemacht werden soll. In dem Fall nehme ich hier den Default. Dann werde ich auch noch nach der Expiration gefragt. Und ich will jetzt, dass dieser Key möglichst lange lebt. Das ist jetzt der Main Key. Und ich zeige noch später, wie man den sicher aufheben kann, dass er nicht überall auf jedem Device rumfliegt, wo ich irgendwie encrypten und signen will. Und deswegen möchte ich, dass ich nicht oft mit anderen Usern nochmal verifizieren muss, ist es der richtige Key, sondern dass dieser Main Key möglichst lange Bestand hat. Deswegen nehme ich in dem Fall eine unbeschränkte Gültigkeit. Und sag, okay, ich bin alex.example.com. Jetzt werde ich auch noch einen Comment gefragt. Und dann wieder ein Passphrase, die ich jetzt hier wieder für die Demo leer lasse. Und jetzt habe ich erstmal einen prinzipiell unbeschränkt gültigen Signing Key. Man kann natürlich auch eine längere Expiration Date nehmen, um halt nicht zu sagen, okay, ich will irgendeinen Fallback haben, dass dieser Key irgendwann nicht mehr gültig ist. Aber in dem Fall, nehmen wir jetzt mal an, wir wollen irgendwie, dass der Key nur aktiv zurückgezogen werden kann und nicht von selbst irgendwie die Gültigkeit verliert. Jetzt wollen wir natürlich auch encrypten können. Und dafür können wir den Key editieren. Und jetzt kommen wir in so eine interaktive Shell rein, also mit GPG Key Edit Alice. Können wir halt sagen, okay, ich will jetzt den Key nehmen und ihn verändern. Und jetzt für das Beispiel, was mich dazu motiviert hat, den Talk zu halten, war es, ich brauchte mehrere E-Mail-Adressen auf dem Key. Das können wir jetzt hier machen, indem man eine UID hinzufügt. Und dann passiert an sich das gleiche Prozedere wie beim Erstellen eines neuen Keys, dass ich halt wieder gefragt werde, okay, was ist mein Name? Alice. Jetzt habe ich eine andere E-Mail-Adresse, die ich auch nutzen möchte oder die mir gehört und zum Beispiel im gleichen Posteingang landet, die aber mit meinem Public Key verbunden sein soll, den ich irgendwie in die Welt verteile. Dann bestätige ich das alles und dann habe ich meine neue User Identity. Ich kann jetzt auch noch sagen, dass ich irgendwie eine primäre haben will, indem ich einen Key auswähle, eine User-ID auswähle und sage, okay, das ist meine. Also mit UID kann ich eine UID selecten, die ich bearbeiten will. Und das kann ich sagen, Primary, und das ist dann meine neue, also ist meine Primary-ID von dem Key. Muss noch speichern, weil wir in diesem interaktiven Modus sind. Mit GPG-K kann ich mir das dann jetzt alles auflisten. Jetzt sieht man hier, okay, ich habe jetzt eine zweite User-Identity zu meinem GPG-Key hinzugefügt. Und warum habe ich Alice und Bob-Key in dem gleichen Ding? Müssen wir gleich nochmal aufräumen. Gut, jetzt haben wir aber immer noch nur einen Key, mit dem ich signen kann und certifieren kann, aber noch keinen Key, mit dem ich irgendwie encrypten kann. Und da hilft wieder der GPG Edit Key Command. Und hier kann ich weitere Subkeys hinzufügen. Und vorhin hatten wir beim Default Key einen Encryption Subkey. Jetzt werde ich tatsächlich einen Encryption Subkey und einen Signing Subkey erstellen, um später den Master Key, der aktuell der einzige Secret Key von dem Key ist, vom Device entfernen zu können, dass ich halt nur meine Subkeys auf meinem Laptop zum Beispiel speichere und damit verhindere, dass die Keys, die dort sind, editiert werden können. Und ich kann immer, dass ich den Main Key habe, kann ich die weiter editieren, aber falls mein Laptop gestohlen wird und meine Keys unverschlüsselt sein sollten, warum auch immer, sollten sie nie, habe ich so nicht die komplette Kontrolle über diesen Key verloren. Das heißt, ich kann jetzt mit AddKey relativ intuitiv einen neuen Key erstellen. Sieht tatsächlich jetzt ähnlich aus wie beim Erstellen der neuen mit der Full Key Generation, dass ich jetzt hier sagen kann, ich will einen Signing Key haben. Wähle wieder, welche Kryptographie ich haben will. Und diesmal sage ich, okay, der soll jetzt für ein Jahr zum Beispiel gelten. Das heißt, der läuft dann ab. Ich will ihn wirklich erstellen. Genau. Jetzt ist hier der Signing Subkey aufgetaucht, hier bei Usage S für Signing. Und hier ist auch die Gültigkeit jetzt von einem Jahr. Jetzt will ich natürlich noch auch encrypten können. Also wieder nutze ich AddKey. Diesmal wähle ich die Elliptic Curve für Encryption Only. Wieder ein Jahr. Und jetzt habe ich tatsächlich zwei Keys hinzugefügt als Subkeys zu diesem Main Key. Das heißt, ich habe jetzt zwei Encryption Subkeys, zwei Subkeys, und die haben beide Signaturen von meinem Main Key, damit man weiß, okay, die Keys gehören alle zusammen und sind von mir und gehören zu dieser Identity. So, weil ich wieder im interaktiven Modus war, muss ich wieder speichern, damit die ganzen Änderungen in Effekt treten. Und jetzt habe ich tatsächlich meine Keys erstellt. Und ich weiß, wo ich meinen Fehler vorhin gemacht habe bei Live-Demos. Und zwar habe ich beide zum gleichen Keyring erstellt. Heißt, ich erstelle nochmal schnell einen Key für Bob, das dass wir weiter einen Plan machen können. Ja, ich bin gerade am Fixen. Ist gleich kommt wieder, was ich tue. Muss nur die beiden Keyrings aufräumen, dass es zwei separate sind und nicht einer, in dem das ist. So, jetzt bin ich wieder auf einem Stand, auf dem ich sein will, um weiterzumachen. Wir haben jetzt die beiden Keys mit einmal Bobs Default-generierten Key und einmal Alice Key mit den beiden Subkeys. Und jetzt wollen die beiden sich Nachrichten austauschen oder Sachen signieren, um gegenseitig zu verifizieren, dass die Sachen wirklich von der jeweils anderen Person kommen. Dazu müssen sie sich gegenseitig die Keys mitteilen. Das heißt, wir wollen die Keys exportieren. Wir können jetzt auch sagen, dass wir es als ASCII-Format haben wollen. Prinzipiell gegen auch ein Binärformat. Das ist jetzt Bob's Key. So, und dann haben wir den Public Key von Bob. Und dann machen wir das gleiche Spiel bei Alice. Exportieren den Public Key. Das hat auch funktioniert. Und nun können die beiden sich halt entweder das als E-Mails-Attachments versenden, das Ganze auf ihre Homepage packen, auf einem Key-Server hochladen, der dazu gedacht ist, Public Keys auszutauschen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man die Keys austauschen kann. Das ist ja prinzipiell im einfachsten Fall eine ASCII-Text-File ist. Das heißt, Alice kann jetzt Bob's Key importieren. Dann bekommen wir hier so einen, okay, ja, wir haben jetzt irgendwie einen neuen Key processed und imported. Und mit -k kann ich mir anzeigen lassen, welche Keys ich in meinem Public Keyring habe. Und hier sehen wir, ist jetzt Bob's Key auch Alice bekannt. Und das gleiche Spiel Können wir jetzt auch noch für Bob machen, dass Bob Alice keyboardiert. Und jetzt wissen beide die Keys von der jeweils anderen Person. Prinzipiell alles soweit gut und schön. Aber woher weiß jetzt Alice, dass das wirklich Bobs Key ist und Bob, dass es wirklich Alice Key ist? Und dafür ist es wichtig, den Fingerprint, das ist dieser Hex-String, der Keys zu vergleichen auf möglichst einem anderen Kanal, als man die Keys ausgetauscht hat. Am besten in Person, dass man sich hinsetzt und guckt, okay, was ist dein Fingerprint, was ist mein Fingerprint? Und dieser Fingerprint, der hängt quasi am Main Key. Und wenn jetzt Bob seinen Main Key verliert, müsste er prinzipiell einen komplett neuen anlegen. Während bei Alice, wenn sie auf ihren Laptop nur die beiden Subkeys behält, nicht den kompletten Key neu generieren muss, sondern einfach sagen kann, okay, die beiden Subkeys werden jetzt ungültig und zu diesem Main Key generiere ich einen neuen Key. Und da ist quasi das Vergleichen von den Fingerprints, dass wirklich die Person ist, nicht notwendig, solange halt das Vertrauen in dem Main Key besteht. Also sobald der Main Key kompromittiert ist, ist halt alles kaputt an der Stelle in der Hinsicht und man muss halt das Ganze neu austauschen. So, wie mache ich denn das jetzt, dass ich jetzt sage, okay, ich will jetzt als Alice nur die Secret Keys, die Secret Subkeys bei mir haben und nicht die Secret Keys. Dazu kann ich erstmal meine Secret Keys exportieren. Und das sollte auch irgendwo eine File. Und ich kann tatsächlich die Subkeys getrennt von den Main Keys exportieren. Und wenn ich jetzt bin ich mir sicher, dass ich die Subkeys auf meinem irgendwie gesichert habe und den Main Secret Key, kann ich den Secret Key tatsächlich von Alice aus meinem Keyring löschen. Und ich kann nur mit GPG Import kann jetzt nur die vorher exportierten Secret Subkeys wieder importieren. Und das heißt, ich habe jetzt nur meine Subkeys auf meinem Gerät und wenn ich jetzt meinen Main Key runtermove, kann da nichts mehr passieren. So, der ist nicht mehr physisch auf dem Gerät. Heißt, da kann keiner dran. Und wenn ich jetzt versuchen würde, mit Edit Key zum Beispiel die neue User Identity hinzuzufügen. Add UID, nicht UID. Dann bekomme ich hier den Fehler gepromptet, the Secret Key ist mitgebraucht, um das zu tun. Und weil der die Signaturen erstellt, der die Key zusammenhält, wie ich das vorhin auf dem Diagramm gezeigt habe. Das heißt also, Prinzipiell das Einzige, wenn ich jetzt nur die Secret Subkeys zum Beispiel in meinen Thunderbird importiere, was kompromittiert werden kann, sind diese Subkeys aber nicht mehr mein Main Key, an den die Identities gebunden ist, wo ich die Fingerprints verifiziert habe, um zu schauen, dass das Ganze passt. Und damit kann dem Main Key in der Hinsicht nichts passieren. So, jetzt kann es natürlich zu dem Worst-Case-Szenario kommen. Meine Subkeys werden kompromittiert. Ich habe meinen Laptop verloren und die Keys waren zu dem Zeitpunkt unverschlüsselt offen. Ich habe gerade meine Passphrase eingegeben, um die zu entschlüsseln. Und dann muss ich halt dafür sorgen, dass alle wissen, okay, die Keys sind nicht mehr sicher. Aber um irgendwelche Änderungen am Key zu machen, brauche ich meinen Main Key. Das heißt, ich habe den irgendwo sicher weggelegt, als ich ihn vom Device genommen habe, habe Festplatte, Ausdruck x-mal gesichert und kann ihn jetzt wieder importieren. Und damit bin ich wieder in der Lage, mit Added Key die, wenn wir jetzt annehmen, der Encryption Key ist mir verloren gegangen, kann ich im interaktiven Modus tatsächlich nur sagen, dass diese eine Key bitte entfernt werden, revoked werden soll, also zurückgezogen werden soll und nicht mehr gültig sein soll, indem ich den Key auswähle mit Key und dann der Nummer und dann erscheint so ein Stern, dass man sieht, okay, das ist der Key, der gerade ausgewählt ist. Und RefKey kann ich dann sagen, okay, bitte revoke mir den Key, erstelle eine Signatur mit meinem Main Key, die sagt, dieser Key da ist nicht mehr gültig, nutze den nicht mehr. Ich will wirklich den Subkey revoken. In dem Fall ist er vielleicht compromised. Und zum Bestätigen, bei Added Key bin ich immer in den interaktiven Modus, heißt, ich muss das Ganze auch speichern. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was ich auf dem Device habe, hat Alice einen Key weniger. Man kann sich den Key noch anzeigen lassen, also der ist noch da, aber ist halt nicht mehr gültig und das wird weggefiltert. Es ist ähnlich wie wenn der Key expired. Ich habe halt nicht einen ganzen Wust an Main Keys, die ich verwalten muss, sondern ich habe wirklich Haufen Subkeys und dann den Main Key, was halt das Ganze übersichtlicher macht, als wenn ich nur für jede E-Mail-Adresse alle 3 Jahre zum Beispiel einen neuen Main Key anlegen muss, dann wieder verifizieren muss, dass das Ganze passt. Und gut, jetzt haben wir also irgendwie einen Subkey revoked. Bob weiß davon allerdings noch nichts. Das heißt, wir müssen das Bob mitteilen. Wie wir das tun können, ist, indem wir unseren Public Key erneut exporten. Und also aktuell, wenn wir uns anschauen, was wir hier von Alice wissen, wenn wir uns mit K die Keys auflisten, sehen wir hier, okay, Bob weiß noch nicht, dass der Encryption Key nicht mehr sicher ist. Der wird hier noch gelistet. Sobald wir von irgendeiner Quelle den Public Key von Alice neu importieren und halt explizit gucken, dass alles passt, wird quasi eine neue Signatur in den Public Key erkannt und das ist die Signatur von der Revocation. Also das erzeugt auch eine Signatur, die sagt, okay, der Key ist nicht mehr gültig und wenn wir uns jetzt anschauen, wie das aussieht, hat auch hier das hat nicht funktioniert. Habe ich was übersehen? Oh ja. Ja, ist nur eigentlich weniger. Genau, der Encryption Key ist weg. Hat doch funktioniert. Und damit weiß jetzt auch Bob, okay, den Key nicht mehr nutzen, um Alice was zu schicken, weil der ist möglicherweise compromised. Natürlich muss diese Information propagiert werden. Insofern ist es sinnvoll, tatsächlich Expiration-Daten für Keys zu haben, falls das halt nicht irgendwie weiter propagiert wird, dass der Key automatisch halt nicht mehr als valide angesehen wird nach einer gewissen Zeit, um halt zeitlich zu begrenzen, wie lange der Zeitraum ist, wo ein Schaden entstehen kann. Aber dadurch, dass es ein Sub-Key ist und nicht unser Main-Key, müssen wir nicht nochmal verifizieren, okay, es passt der Fingerprint, sondern wir müssten prinzipiell, wenn wir sehen, okay, wir haben keinen validen Sub-Key aktuell, müssen wir uns eh neue Subkeys beschaffen oder neue Keys. Insofern können wir einen neuen Public Key von Alice vielleicht auf der Webseite finden, wenn Alice einen neuen Key gepublished hat, was sie sollte, wenn der alte expired ist, weil sonst kann ihr niemand Nachrichten schreiben. Und so bekommen wir dann neue Keys. Genau. Dann gibt es prinzipiell natürlich noch das Worst-Case-Szenario, dass der komplette Key kompromittiert wird. Wir haben auf einem Device unseren Main Key und jetzt ist das Device weg und wir wissen, haben keinen Zugriff mehr auf, weil wir keine Backups oder was auch immer. Falls dieses Szenario kommt, würde ich mir mitteilen, okay, der komplette Key ist bitte Geschichte und der soll nicht mehr verwendet werden. Per Default legt GPG beim Erstellen von Private Keys Revocation Certificates an. Warum sind die hier nicht? Ich glaube, ich bin im falschen. Okay. Die sind gerade tatsächlich nicht hier, weil ich vorhin beim Exporten der Environment Variablen Fehler in der Konfiguration für die Demo hatte. Deswegen ist es tatsächlich nicht das, was ich generiert habe in dem Verzeichnis und ich weiß jetzt gerade noch nicht, wo es ist. Macht nichts, solange wir den Secret Key haben, können wir uns ein Revocation-Zertifikat neu erstellen, weil es effektiv auch wieder eine weitere Signatur ist, die halt diesmal sagt, okay, nutzt den ganzen Key nicht mehr. Das heißt, wenn wir GenRevoke nutzen, um den Key zu generieren, das Output wollen wir jetzt in eine File haben, dass wir das Bob geben können. So, und dann bestätigen wir jetzt, wir ein Revocation-Zertifikat erstellen und in dem Fall bleibt jetzt, wir es erstellen, bevor wir den Key nicht mehr nutzen und den Key noch haben, können wir halt entweder sagen, wenn wir den Key noch haben und ihn einfach nicht mehr nutzen wollen, dass er halt nicht länger verwendet wird oder dass es einen neueren Key gibt. Oder wenn wir halt ein Zertifikat haben wollen, was wir jederzeit nutzen können, sagen wir halt, okay, wir haben hier keine speziellen Gründe, nutzt ihn einfach nicht mehr. Gut, und dann haben wir hier dieses relativ kleinen Block, das ist Revocation Certificate und das können wir uns auch sicher wegspeichern. Falls wir dann Zugriff auf den Private Key verlieren oder der Key kompromittiert wird, müssen wir es nur importieren als weitere Information zu unserem Key. Und damit clear GPG. Ist dann unser Key schon revoked. Das ist jetzt wieder das gleiche Spiel wie vorhin bei den Subkeys. Bob muss es mitbekommen. Gilt also hier auch Ähnliches, dass auch Bob das importieren muss. Oder halt ein Public Key, der dieses Revocation Certifikat enthält. Und dann weiß auch Bob, okay, der Key, den nicht mehr verwenden. Ich muss irgendwie mit Alice kommunizieren, dass ich einen neuen Key haben will und dann entsprechend wieder den Fingerprint überprüfen, um zu schauen, dass der Key auch wirklich von Alice kommt oder Alice gibt halt in Person den Key weiter. Genau. Und das ist prinzipiell so der Lebenszyklus eines Keys mit nicht nur Default-Einstellungen, sondern auch Möglichkeiten, um den Key zu verwalten, dass nicht alle Daten, die halt confidential sind, auf dem Device sind, sondern für den Laptop zum Beispiel nur die Subkeys enthalten sind. Und damit bin ich am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit und gibt's Fragen?
Da ist schon die erste Frage.
Ja, danke schon mal. Es war sehr interessant. Eine Frage zu dem Revocation-Zertifikat. Das ist ja dann ungefähr genauso wichtig fast wie ein Private Key. Weil wenn es jemand hätte, und das ist ja dann sogar nicht mit Passphrase oder irgendwas geschützt.
Ja, das ist tatsächlich
eine Sache. Of Service ein bisschen.
Ja, das ist tatsächlich eine Sache. Prinzipiell ist es auch cool, du kannst es, wenn du deinen Drucker draus ausdrucken und in Safe legen, Bankschließfach oder sonstiges. Aber ja, das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr sensible Information. Wobei sie den Vorteil hat, also ja, der Key wird ungültig, aber du kannst halt damit keine Signaturen fälschen. Du kannst halt nur die, also in gewisser Weise Service denyen, indem halt die beiden nicht mehr kommunizieren können, was halt auch Schaden anrichten kann, aber dadurch werden keine geheimen Daten, die vielleicht verschickt worden sind oder keine fälschbaren Signaturen, also du kannst keine Signaturen damit fälschen. Insofern sehr, sehr wichtig, aber es ist nur mal ein, sag ich mal, anderer Scope als der Private Key. Aber beides gehört zu den Sachen, die du unbedingt backuppen solltest.
Ich habe noch eine Frage, und zwar zu dem Angriffsszenario, wenn der Master Key kompromittiert wird oder überhaupt ein wichtiger Key. Weil grundsätzlich würde ich ja nie Keys unverschlüsselt generieren. Also immer mit einem Passphrase sichern. Das heißt, eigentlich sind die nie entschlüsselt. Und ich meine, wenn ich etwas verschlüsseln oder signieren möchte, gebe ich die Information an GPG, der nutzt meinen Passphrase und dann ist der Key wieder verschlüsselt. Also er liegt ja nur für Sekundenbruchteile im Programm.
Kommt drauf an, wie du dein Key Agent konfiguriert hast. Es kann natürlich auch länger im RAM liegen. Das sind halt die Sachen, Eventualitäten abgedeckt, was passieren kann. Also wenn es verschlüsselt ist, natürlich schwer an den Key zu kommen. Wobei, wenn halt die Passphrase nicht sicher genug war, ist auch das gegebenenfalls halt nicht ganz so schwierig. Oder wenn halt, sagen wir, genug, also ja, also ich habe mich jetzt nicht mit den Angriffsszenarien direkt auseinandergesetzt, aber prinzipiell bei schwacher Passphrase oder Bug im Programm, der halt irgendwie den Key leaken kann, aus Gründen. Also es kann ja auch Softwarefehler sein, der in den Key irgendwie liegt.
Okay, noch eine kurze Sache. Ja. Und zwar am Anfang hattest du gesagt, man müsste, wenn man jetzt nur einen Key hat, den dann auch alle 3 Jahre verlängern.
Auch wenn du ihn mit Default-Einstellungen generierst.
Das ist aber nur für die Public Keys relevant. Also ich muss mein Key nicht neu generieren. Ich muss nur neu signieren und die neuen Signierten rausgeben. Ja. Also ich kann immer mit meinem... Also
hast recht. Ja, das, ja. Danke für die Korrektur.
Ich habe im Internet mal gesehen, dass es auch schon die Möglichkeit gibt, so einen Secret Key auf dem TPM2 zu hinterlegen. Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Kannst du dazu irgendwas sagen? Also es ist relativ neu und ich habe dazu noch nicht allzu viel gehört.
Also ich habe mich in dem speziellen Szenario mit der TPM noch nicht auseinandergesetzt, wie ich es mit GPG verbinde. Prinzipiell würde ich sagen, du hast halt, wenn es wirklich ein sichere Implementierung der, des TPMs ist, ist der Key wahrscheinlich gut aufgehoben da drin. Aber es kann natürlich sein, dass du Zugriff auf deinen TPM verlierst und dann musst du auch den Key revoken, wenn er da ist. Aber ich habe mich jetzt nicht genau damit auseinandergesetzt.
Du hast da einen Schlüssel erzeugt mit zwei E-Mail-Adressen. Habe ich auch schon gemacht. Jetzt signiere ich eine E-Mail und mit Absender einer dieser E-Mail-Adressen. Nächsten Tag signiere ich eine E-Mail mit Absender anderer E-Mail-Adresse. Geht ja. Mhm. Aber ich sehe das dann, dass der Empfänger immer beide E-Mail-Adressen sehen kann.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du halt...
Das weg.
Also du kannst jetzt nicht Also prinzipiell ist es dafür gedacht, wenn halt bei alle E-Mail-Adressen da drin sichtbar sein sollen. Du kannst, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, du kannst tatsächlich auch den Key nur teilweise exportieren, dass manche Informationen nicht exportiert werden. Ich weiß es bei ein paar Signaturen der Fall, die nicht exportiert sind. Wie es bei User Identities ist, weiß ich nicht. Aber ja, wenn du es halt nochmal exportierst, sind alle E-Mail-Adressen, die dem Key enthalten sind, in dem Zertifikat enthalten. In dem Public Key.
Vielen Dank für den Vortrag. Hat mir sehr geholfen, die Grundlagen mal zu verstehen. Ich habe mich jahrelang effektiv davor gedrückt. Vielen Dank. Und mich würden zwei Dinge interessieren. Zum einen, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja auch sowas wie Key-Server im Internet. Also wenn man so eine E-Mail kriegt von einer Person, die verschlüsselt, dann muss ich nicht irgendwie den Public Key importieren, wenn der auf irgendeinem Server liegt. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen?
Also effektiv importierst du ihn auch. Du findest ihn halt nur, also die Key-Server sind an sich Directories, wo halt Leute ihre Keys hochladen können, dass du halt anhand der E-Mail-Adresse oder der Key-ID oder des Fingerprints den Key finden kannst und dann halt runterladen kannst. Aber effektiv für die ganze Operation importierst du ihn auch lokal dann in deinen Keyring.
Okay, nächste Frage. Was ist, wenn man sich jetzt gerade frisch so ein YubiKey geholt hat und versucht, das da irgendwie zu integrieren? Hast du da Best Practices? Frage für einen Freund.
Das ist tatsächlich ein Thema, wo ich mir auch mich nochmal einarbeiten will. Insofern, vielleicht, wenn ich dazu komme, kann es vielleicht ein paar zwei geben, mal schauen, der dann darauf näher eingeht.
Cool, vielen lieben Dank.
Als Key-Server kann man quasi seinen Key auch bei GitHub oder GitLab hochladen und dann ist der auch verfügbar.
Macht es Sinn im Anschluss oder hat jemand Interesse an einer spontanen Key-Signing-Party? Also es war jetzt kein Scherz. Also.
Ich denke, es lässt sich dann vielleicht nach dem Vortrag draußen, dass sich Menschen sammeln und vielleicht winkst du dann einmal draußen, dass wir halt Leute sehen. Und dann könnt ihr euch draußen zusammenfinden.
Ja, noch eine Frage. Macht es denn Sinn, wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe, mein Secret Key zu revoken, dieses Zertifikat auf so einem Key-Server hochzuladen? Geht das überhaupt?
Also prinzipiell sind das, also es ist einfach die Signatur, die halt den Public Key updatet, heißt, die ist dann auch im Export von Public Keys enthalten. Und ja, du revokst halt auf dem Key-Server den Public Key, den Key oder das Key-Pair, indem du halt dieses Revocation-Certificate als Information zu deinem Key hochlädst.
Ja, danke.
Irgendwo Fragen?
Würde ich sagen, vielen Dank für den Vortrag.